ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Verteidigungsminister Pistorius schließt einen Bundeswehreinsatz in Israel derzeit aus. Ukrainische Drohnen treffen russisches Treibstofflager. Und Markus Ambale im Kommentar zum russischen Gefangenenaustausch. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, den 3. August um 17.30 Uhr. Verteidigungsminister Pistorius befindet sich seit dieser Woche auf Asienreise. Zum Abschluss ist er heute zu weiteren Gesprächen in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, eingetroffen. Stellung nahm er dort auch zur internationalen Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten. Der Iran hatte mit Vergeltungsschlägen gegen Israel für einen getöteten Hamas-Führer gedroht. Pistorius glaubt nicht, dass es deshalb zu einem Bundeswehreinsatz in der Region kommen könnte. Allerdings ergänzt er, dass man sich auf mögliche Evakuierungsmaßnahmen vorbereite. Was genau er sagte, dazu mehr von Sören Harms aus der Nachrichtenredaktion.
Einen Einsatz der Bundeswehr, um Israel vor einem Großangriff aus Teheran zu schützen, sieht der Minister derzeit aber nicht. Das sei für ihn gerade völlig unvorstellbar und würde ja auch ein Mandat durch den Bundestag erfordern. Pistorius befindet sich auf einer einwöchigen Asienreise und sagte, 10.000 Kilometer von Berlin entfernt sei er in die aktuellen Gespräche zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt nicht involviert. Ob Deutschland Israel unterstützt, mit militärischem Material zum Beispiel, müsse man dann entscheiden, wenn es anstehe, sagte der Minister. Anfragen dafür aus Israel lägen ihm bislang nicht vor.
Unterdessen bemühen sich die USA weiterhin intensiv darum, ihre militärischen Kapazitäten im Nahen Osten zu verstärken. Mit weiteren Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen will man den Luftraum über Israel vor einer iranischen Vergeltungsaktion zusätzlich absichern. Dass es bereits an diesem Wochenende zu einem Angriff kommen könnte, darüber haben wir ja schon in unserem Podcast heute Morgen berichtet. Nun gibt es auch Kritik am Kurs von Israels Premierminister Netanyahu. Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv zur aktuellen Lage in Israel.
Scharfe Kritik am Kurs des israelischen Premierministers hat der Chef der Arbeitspartei, Ex-General Yair Golan, geübt. Sollten sich die Medienberichte bewahrheiten, wonach Netanyahu die Verhandlungen über einen Geiseldeal torpediere, sei es die Pflicht der israelischen Geheimdienstchefs, dies der Öffentlichkeit unmittelbar mitzuteilen, schrieb Golan auf dem Kurznachrichtendienst X. Andernfalls würden sie, so wörtlich, einem Premierminister, dem jegliches Vertrauen der Bevölkerung fehlt, erlaubt haben, die Entführten weiter in dem Stich zu lassen und Israel in den Untergang zu führen. Der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad und der des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, die für Israel seit Monaten die indirekten Verhandlungen über eine Freilassung der Geisel und damit über eine Waffenruhe im Gazastreifen führen, seien heute in Kairo mit ihren ägyptischen Amtskollegen zusammengetroffen. Gestern hatten israelische Medien, darunter die Tageszeitung Haaretz und der Fernsehsender Channel 12, berichtet, dass es unter den israelischen Sicherheitschefs wachsende Zweifel daran gebe, ob Netanyahu tatsächlich ein Abkommen erreichen wolle. US-Präsident Joe Biden hatte Netanyahu Ende dieser Woche aufgefordert, die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen zu einem Abschluss zu bringen, da Biden dies als Voraussetzung für eine Deeskalation der sehr angespannten Lage in der Region betrachtet. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnete unterdessen an, weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge den Nahen Osten zu verlegen, um den Luftraum über Israel vor den angekündigten Vergeltungsaktionen des Iran zusätzlich abzusichern. Amerikanische und israelische Sicherheitskreise lassen erkennen, dass sie mit einer Wiederholung des iranischen Raketenangriffs vom 13. April allerdings in einem deutlich größeren Umfang rechnen. Vor 4 Monaten hatte der Iran als Reaktion auf die Tötung mehrerer hochrangiger Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde im Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus über 300 Marschflugkörper nach Israel abgefeuert. Die Raketen konnten von Israel, den USA sowie einigen Verbündeten in der Region nahezu vollkommen abgeschossen werden. Man gehe davon aus, dass sich dieses Mal auch die hochgerüstete Hisbollah an einem Vergeltungsschlag beteiligen würde. Israels Generalstabschef Herzl Halevi bekräftigte gestern Abend, dass sie Israel im Falle eines Angriffs umfassend verteidigen und hart zurückschlagen würde. Unsere Botschaft an den gesamten Nahen Osten in dieser Woche: Wer die Bürger Israels angreift, wer den Staat Israel angreift, wir sind bereit, weit zu gehen. Wir wissen, wie wir uns anstrengen müssen, um sehr präzise Informationen zu sammeln, um zuzuschlagen, zu töten und auch Risiken einzugehen. Wir haben in Beirut zugeschlagen und wir schlagen in Gaza zu. Und wir werden sehr stark in der Verteidigung sein und dann werden wir sehr stark zuschlagen. Eine offizielle Hochstufung der Zivilschutzmaßnahmen im Lande, stets ein Indiz für einen sehr bald bevorstehenden Angriff, erfolgte bislang nicht. Im besetzten Westjordanland wurden heute bei 2 israelischen Drohnenangriffen 9 Menschen bei Tul Karem getötet. Darunter hätten sich ein lokaler Hamas-Kommandeur sowie 4 Mitglieder des islamischen Dschihads befunden, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet.
Clemens Wehrenkotte berichtete aus Tel Aviv. Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Im Süden Russlands sind durch nächtliche ukrainische Drohnenangriffe mehrere Treibstofflager in Brand gesetzt worden. Seit mehr als 2 Jahren verteidigt sich die Ukraine nun gegen die russische Invasion. Dabei sind mittlerweile die eingesetzten Drohnen die wichtigste Waffe mit höherer Reichweite geworden. Allerdings stehen die Schäden in Russland in keinem Verhältnis zu den Verwüstungen in der Ukraine. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Laura Janke.
Der Gouverneur des Gebiets bestätigte Angriffe auf die Kreise Kamjensk und Morozowsk. Mehrere Objekte seien beschädigt worden. Allein über dem Gebiet Rostow hätten die Behörden 55 ukrainische Drohnen gezählt, schrieb er auf Telegram. Rund um Morozowsk wurde offiziell der Katastrophenfall ausgerufen. Die Ukraine berichtete ihrerseits von nächtlichen russischen Luftangriffen mit Drohnen iranischer Bauart. Davon seien mehrere abgeschossen worden, teilte die Luftwaffe in Kiew mit. Die Ukraine verteidigt sich seit fast 2,5 Jahren gegen die groß angelegte russische Invasion.
In Deutschland warten rund 1400 ukrainische Ärzte auf ihre Zulassung. Laut einer Umfrage der Welt am Sonntag haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs nahezu 1700 geflüchtete Ärzte einen Antrag gestellt, aber nur 187 Anträge sind seitdem bewilligt worden. Abgefragt wurden die zuständigen Ämter in allen Bundesländern, nur Bremen und Hessen konnten keine vollständigen Daten liefern. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft GAS spricht dann auch von einer verheerenden Bilanz und er bemängelt das hohe Ausmaß an Bürokratie. Am Freitag hat es einen großen Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen gegeben. Dabei kamen 26 Inhaftierte frei. Unter ihnen der US-Journalist Gershkovich und der in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilte sogenannte Tiergartenmörder Krassikow. Seitdem ist eine große Diskussion entbrannt, wie man bei zukünftigen Verhandlungen verfahren soll. Macht sich der Westen so erpressbar? Dazu der Kommentar von Markus Sambale.
Wie kann Deutschland, ein Rechtsstaat, eine Demokratie, nur so etwas tun? Einen russischen Staatsterroristen davonkommen lassen, der in Berlin auf offener Straße einen Mord begangen hat. Einen Mann, den Wladimir Putin jetzt als Helden feiert und auf das nächste Opfer ansetzen kann. Wie kann sich die Bundesregierung nur von einem Diktator erpressen lassen? Es sind solche Fragen, die zeigen, der Preis, den die Bundesregierung mit dem Deal gezahlt hat, ist hoch. Aber bei dem Gefangenenaustausch mitzumachen, es war am Ende die richtige Entscheidung. Gewonnen hat allein die Menschlichkeit. Wir müssen uns nur einen Moment vor Augen führen, dass der amerikanische Journalist Evan Gershkovich nach fast 500 Tagen in russischer Haft seine Liebsten in den USA wieder in die Arme nehmen konnte. Dass der in Belarus zum Tode verurteilte Deutsche frei ist und nicht von belarussischen Henkern durch einen Genickschuss hingerichtet wird. Dass Wladimir Karamosa, der russische Oppositionelle, der nach Giftanschlägen schwer gezeichnet ist, jetzt angemessen ärztlich versorgt wird und damit hoffentlich einem Schicksal wie dem von Alexei Nawalny entkommt. Trotzdem geht Olaf Scholz mit dem Deal auch ein Risiko ein. Die Bundesregierung hat sich hier in die Justiz eingemischt, als sie die Aufhebung der Strafe für den Tiergartenmörder angeordnet hat, um ihn Russland übergeben zu können. Zwar wurden alle formalen Regeln eingehalten, doch eigentlich ist das ein No-Go im Rechtsstaat. Der Zweck kann allenfalls in wenigen weltpolitischen Fällen solche Mittel heiligen, als absolute Ausnahme. Deshalb kann man aus dem Gefangenenaustausch auch keine Annäherung an Russland ableiten. Denn Wladimir Putin hat seine Positionen keinen Millimeter verändert. Nicht im erbarmungslosen Krieg gegen die Ukraine und nicht bei seinen Angriffen auf Freiheit und Demokratie in Europa. Immerhin, der Deal zeigt, welche Gesprächskanäle zwischen dem Westen und Russland doch noch funktionieren und dass es ein gegenseitiges Vertrauen gab, dass alle Seiten liefern würden, was sie verabredet hatten. Doch es war eine sehr spezielle Vereinbarung. Es wurden sehr konkret Interessen gegengerechnet, in diesem Fall der Wert von Menschen. So muss man das zynische Spiel leider beschreiben. Es war Russland, das dieses Spiel begonnen hat. Wir können also erleichtert sein, dass 16 Menschen jetzt frei sind. Wir dürfen aber nicht erwarten, dass das der Anfang ist von einem baldigen Frieden in Europa.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.